Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher.
Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der man Regale fürs Wohnzimmer nicht mehr als IKEA-Bausatz kauft, sondern in der genetisch programmierte Mikroorganismen das gewünschte Möbelstück einfach an Ort und Stelle wachsen lassen? Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der längst ausgestorbene Tierarten wie Mammuts und Säbelzahntiger wieder die Steppen Sibiriens bevölkern? Klingt alles reichlich verrückt oder zumindest nach Science Fiction, aber viele Biologen sind überzeugt, diese Visionen werden in nicht allzu ferner Zukunft Wirklichkeit. Unter dem Motto Schöpfung 2.0 versuchen Forscher rund um den Globus die Bausteine des Lebens neu zusammenzuwürfeln, ja sogar neu zu erfinden. Was die sogenannte synthetische Biologie heute schon kann und was uns künftig blühen könnte, damit befassen sich drei aktuelle Sachbücher, die wir Ihnen ausführlich vorstellen wollen. Schöne neue Biologie, wie Gentechnik und Molekularbiologie unser Leben verändern, das ist das Thema der heutigen Auslese. Herzlich willkommen dazu, sagt Ralf Krauter. Dieser Gruß gilt wie immer auch an die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange, die hier ins Studio gekommen sind und im Vorfeld der Sendung eifrig gelesen haben. Herzlich willkommen auch an Sie.
Hallo.
Hallo.
Buch Nummer 1, das wir Ihnen vorstellen wollen, heißt Die neue Schöpfung, stammt aus der Feder des Wissenschaftsjournalisten Olaf Fritsche und bietet einen hervorragenden Einstieg in die synthetische Biologie. Buch Nummer 2 heißt Biohacking, behandelt im Grunde dieselbe Thematik, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Es geht da nämlich vor allem um Laienforscher, die in Küchen- und Kellerlabors dran arbeiten, die Chancen und Risiken der schönen neuen Biologie auszuloten. Und die drei Journalisten, die das Buch geschrieben haben, die sind versuchsweise selbst Biohacker geworden. Buch Nummer 3 schließlich ist bislang nur auf Englisch zu haben. Es heißt Regenesis, also so viel wie zweite oder neue Schöpfung. Und geschrieben hat es einer der wissenschaftlichen Vorreiter und Visionäre der Szene, der Genetiker, Harvard-Professor und mehrfache Firmengründer George Church. Soweit zum Fahrplan. Beginnen wollen wir mit dem ersten Buch von Olaf Fritsche, Die neue Schöpfung, wie Geningenieure unser Leben revolutionieren. Das ist der korrekte Titel. Herr Lange, Sie sind studierter Biologe. Die DNA-Helix auf dem Cover dürfte Sie also sicher nicht abgeschreckt haben.
Nein, eher schon der Begriff Schöpfung. Der wird immer gerne verwendet, wenn man was ganz Großes in der Biologie verkünden will. Im Grunde genommen geht es um synthetische Biologie und um diesen Begriff wird gerne ein kleiner Bogen gemacht, so auch in diesem Buch, deshalb spricht man gleich von Schöpfung. Aber der Autor macht ganz klar, wenn man dann weiterliest, dass er diesen Begriff gar nicht so wörtlich meint. Er erklärt viele Beispiele, unter anderem, was bekannt ist, Craig Venter, der bekannte Biotechnologe, hat ein Bakterium geschaffen, aber wenn man genauer hinschaut, hat er nur das Erbgut des Bakteriums Buchstabe für Buchstabe zusammengesetzt und den Bauplan dafür, den hat er in der Natur abgekupfert, also gleich in zweifacher Hinsicht keine Schöpfung. Also der Mensch ist hier nicht Schöpfer geworden, auch wenn von einem künstlichen Lebewesen die Rede ist. Und das wird in diesem Buch sehr schön gezeigt, dass da viel Neues ist, dass die Technik sich weiterentwickelt, dass aber auch von einer Schöpfung, wie in der Überschrift versprochen, noch gar keine Rede sein kann. Und es werden Beispiele genannt, was dann vielleicht wirklich eine Schöpfung wäre. Ein sehr interessantes Beispiel macht den Anfang, das Mammut. Könnte man, wenn man die Erbgutsequenz dieses Mammuts vollständig hat, und wir haben schon 80%, also vollständig, könnte denkbar sein, könnte man das Mammut wieder erschaffen. Er kommt da zu dem Ergebnis, dass es eigentlich nur auf einem Umweg geht, indem man einen Elefanten gentechnisch verändert. Und er beschreibt sehr schön in seinem Buch, wie das geht.
Der Weg zum Mammut geht also vom Elefanten aus. Dazu müssen Wissenschaftler nur die DNA einer Elefantenkeimzelle so verändern, dass daraus ein Embryo hervorgeht, dessen Hämoglobin die Eigenschaften des Mammuthämoglobins hat. Außerdem dürften der Rüssel und die Beine nicht mehr ganz so sehr in die Länge wachsen, sollten dafür aber stämmiger ausfallen. Und natürlich müsste das Fellwachstum aktiviert werden, damit das neu geschöpfte Wollhaar-Mammut seinen Namen auch verdient. Das Genom bestimmt, welche Art sich entwickelt. Und wir bestimmen, wie das Genom aussieht. Im Prinzip.
Im Prinzip, und das sagt auch schon, eigentlich klappt es heute so noch nicht. Es liegen zwar die Techniken vor, aber Olaf Fritsche erklärt, warum das Mammut na bestenfalls in 30 oder 50 Jahren kommen wird. Heute wissen wir also, das Mammut könnte im Prinzip mit Methoden der Biotechnologie wieder erstehen, aber das Mammut steht nicht vor der Tür. Und so bemüht sich der Autor in ganz vielen Beispielen zu zeigen, wie weit die Sachen auch noch entfernt sind. Er macht aber dann recht gewagte Schätzungen, was in 20, 30 oder 50 Jahren auf uns zukommen könnte. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, er weiß es selbst, dass diese Schätzungen gewagt sind. Vielleicht hat der Verlag ihn dazu aufgefordert, doch da mal eine Schätzung zu wagen. Dann sind sie recht realistisch. Wenn alles gut klappt, könnte vielleicht wirklich in 30 Jahren das Mammut vor der Tür stehen. Und so ist dieses Buch insgesamt. Es stellt immer wieder die Realität und die Visionen gegenüber. Er versucht da auch selbst Position zu beziehen. Das Ganze ist ein bunter Blumenstrauß aus der synthetischen Biologie. Manchmal in meinen Augen ein bisschen zu durcheinander geraten. Ein bisschen mehr Stringenz hätte dem Buch gut getan, aber trotzdem habe ich es gern gelesen.
Ich bin ja nun kein Biologe, wie Sie, Herr Lange. Trotzdem hat mir das Buch prima gefallen. Ich fand es auch anders als Sie eigentlich sehr klar strukturiert. Ich konnte dem Autor prima folgen. Ich fand auch toll diese Idee eines fiktiven Laborbuchs, wo er immer so skizzenartig ganz wichtige Methoden aus der Molekularbiologie letztlich veranschaulicht. Da kann man wunderbar nachschlagen, wenn man nochmal wissen will, wie ging das denn noch gleich. Schön auch immer Zusammenfassung am Ende des Kapitels, wo er stichwortartig zusammenfasst, was heute schon geht, was künftig gehen könnte. Klar, Prognosen sind immer schwierig, was die Zukunft angeht, aber trotzdem interessant, dem zu folgen. Also ich fand das Buch toll geschrieben. Schön auch diese lebendigen Kurzbiografien wichtiger Protagonisten. Craig Venter, Jack Szostak, Svante Piabo und so weiter werden da ganz kurz und lebendig geschildert. Ich fand es alles in allem eine runde Sache. Mir ist nichts eingefallen, was man diesem Buch eigentlich hätte besser machen können. Wie ist es Ihnen gegangen, Frau Röhrlich?
Ich habe das Buch auch in einem durchgelesen und fand es von Anfang bis Ende spannend. Habe es sehr, sehr gerne gelesen. Er führt auch erschreckende Beispiele an, wie beispielsweise die Gedanken, dass man irgendwann mal einen Neandertaler als Laborgefängniswesen sozusagen hat, dass er extra fürs Labor gezüchtet wird, welche Absichten auch immer dann dahinter stecken mögen. Das Einzige, was mich ein wenig gestört hat, ist, dass es ein bisschen überkonstruiert war, weil auch noch mal ein Faden durchlief einer Schülergruppe, die für einen amerikanischen Biotechnologiewettbewerb iGen Sachen entwickelt. Das hat mich einfach gestört, weil der Rest so spannend und mitziehend war, dass mich das immer rausgeschmissen hat. Diese anderthalb Seiten habe ich dann meistens einfach überblättert und am Ende mal reingeguckt. Aber sonst ein ganz tolles Buch.
Die neue Schöpfung, wie Geningenieure unser Leben revolutionieren. Alle Infos zum Buch von Olaf Fritsche gibt es im Internet unter www.dradio.de oder hier und jetzt zum Mitschreiben.
Die neue Schöpfung, wie Geningenieure unser Leben revolutionieren. Das Buch von Olaf Fritsche ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 19,95 Euro.
Normalerweise ist Forschung ja ein Fall für Profis, aber wie im eben besprochenen Buch schon anklingt, in der Biologie tummeln sich seit neuestem vermehrt auch Amateure, die mit selbst gebastelten Gerätschaften in Küche und Keller versuchen, selbst die Möglichkeiten und Grenzen der neuen biologischen Möglichkeiten auszuloten. Biohacker, so nennen sich diese Protagonisten dieser Graswurzelbewegung, und was die an- und umtreibt und welchen Einfluss sie auf künftige Entwicklungen haben könnten, dieser Frage ist ein Trio deutscher Wissenschaftsjournalisten nachgegangen. Hanno Karisius, Sascha Karbeck und Richard Friebe heißen die drei. Und um Antworten zu finden, sind sie selbst für einige Zeit zu Biohackern geworden. Das Ergebnis ihres Selbstversuchs ist ein Buch mit dem Titel Biohacking, Gentechnik aus der Garage. Und Dagmar Röhrlich, stellen Sie es doch mal kurz vor.
Ja, die Biohacker, die widmen sich in ihren Küchen, in Gemeinschaftslaboratorien, in Garagen, je nachdem, was sie machen und wie sie drauf sind, ob sie lieber in Gruppen arbeiten oder alleine, widmen sich sozusagen der DNA. Und sie nennen sich deshalb Biohacker, weil es halt eine Analogie zu den Computerhackern auch durchaus geben soll. Sie wollen die synthetische Biologie nicht so als wissenschaftsgebunden nur für Industrie und Forscher und Spezialisten zugänglich sehen, sondern wirklich etwas für jedermann, wenn man so will, eine biotechnologische Variante von Linux. Jetzt rutsche ich schon sehr ins Englische rein, entschuldigen Sie bitte. Soll von allen entwickelt werden und demokratisch kontrolliert. In den USA ist das schon ein Hobby, das vergleichsweise breit verbreitet ist. In Europa werden es mehr und mehr, wobei man da sehr vorsichtig sein muss mit den Zahlen. Es sind immer noch ein paar hundert oder tausend Leute, die sich damit beschäftigen. Aber was man dazu an Wissen braucht und welche Geräte man braucht und Chemikalien, die werden immer leichter verfügbar und für Laien auch mehr oder weniger leicht handhabbar. Dieses mehr oder weniger ist ganz wichtig, denn die drei Wissenschaftsjournalisten richten sich halt auch ihr eigenes Labor in Berlin ein, in ihrem Journalistenbüro, und arbeiten dort. Und da lernt man dann, dass so ein Biohacker doch eine ziemlich hohe Frustrationsschwelle braucht und immer wieder anfangen muss. Die Welt der Biohacker ist voller Probleme. Siege wollen erst einmal errungen werden. Und beispielsweise scheitert die Sache mit der Sushi-DNA zu erkennen, welcher Fisch jetzt drin ist. Ziemlich für den Leser sehr witzig, aber für den armen Biohacker wahrscheinlich sehr frustrierend. Aber es ist ihnen immerhin gelungen, Genfragmente aus Hundekot zu isolieren, auch wenn sie dann nicht den Parkverschmutzer letztendlich dingfest machen konnten. Es ist ein Buch, in dem es darum geht, die Zähne vorzuführen. Sie gehen in die Laboratorien hinein, schauen, wie wird dort gearbeitet, wie sicher arbeitet man dort. Alles, was sie ihnen begegnet, alles, was sie machen, bündet in diesem Buch auch die ersten Erfahrungen mit dem Biohacking.
Jeder einzelne der Teilnehmer hält in seiner Hand ein Schnapsglas. Es ist halb gefüllt. Inhalt? Die jeweils eigene Spucke, etwas Spülmittel und Kontaktlinsenreiniger, eine Prise Salz und 75,5%iger Alkohol. Es sind die Zutaten, die wir brauchen, um einen Blick in unser eigenes Erbgut werfen zu können. Das Experiment, sagt unser Lehrer, ist so simpel und harmlos, dass man sich den Inhalt dieses Schnapsglases auch auf Ex genehmigen könnte. Der Shot sei einer der besten Drinks, die er je gemixt habe, meint Mac. Aber die Runde verzichtet lieber kollektiv.
Ja, sie zeichnen aber keine wunderbare Welt des Biohackings, sondern sie zeigen auch durchaus die Gefahren auf, beispielsweise als sie Rizin, das ist ein Gift, die Genbausteine für Rizin zugeschickt bekommen und dann hätten sie ja Böses machen können. Sie regen eine wichtige Diskussion an, gerade durch ihren persönlichen Umgang mit dem Thema. Es wird klar, dass da sich etwas entwickelt, was in den nächsten Jahren eine größere Bewegung werden könnte, die sich nicht wird so einfach aufhalten lassen und dass sich die Gesellschaft damit auseinandersetzen muss. Denn Biohacker sind nicht immer nur nette Menschen, sondern es können sich auch gefährliche Individuen dort verbergen und damit muss man einfach dann leben lernen.
Ich fand diesen Ansatz, lass uns selbst Biohacker werden, um zu schauen, was schon geht. Klasse, ich habe das ja gern gelesen. Das sind ja wirklich Undercover-Reportagen von Undercover-Meetings letztlich, von Einkaufsaktionen, von Experimenten dann in dem Berliner Journalistenbüro. Kann man mit großem Vergnügen lesen. Sehr witzig zum Beispiel das von Ihnen schon erwähnte Beispiel, Frau Röhrlich. Da hat also einer der drei sich in einen Berliner Park gesetzt, um unauffällig DNA-Proben von vorbeistreunenden Hunden da einzusammeln, denen er den Bälle vorgeworfen hat und dann eingetütet hat. Alles, um rauszufinden, von welchem Hund denn jetzt der Kot stammt, der da unerlaubterweise auf einer Wiese geblieben ist. Alles hier lustig zu lesen. Ich habe eigentlich nur Detailkritik, die jetzt diese politischen Diskussionen anging. Das war mir teilweise ein bisschen zu redundant. Aber alles in allem würde ich auch hier sagen, ein sehr lesenswertes Buch, oder Herr Lange?
Am Anfang dachte ich, oh, da wird eine kleine Bewegung, die wirklich noch winzig klein ist, aufgeblasen. Und auf dem Titel klingt es auch ein bisschen so, im Buch überhaupt nicht. Da wird ganz realistisch und ganz dicht an der Sache reportiert. Wunderbar zu lesen. Was ich noch anmerken möchte, einiges hat mich als Biologe an meine Diplomarbeit Ende der 80er Jahre erinnert. Also da lief es wirklich genauso ab und man muss mal sagen, das ist 25 Jahre her und da sehe ich, dass die Biohacker noch sehr weit vom aktuellen Stand der Forschung weg sind und was Bioterrorismus angeht, ist das natürlich letztlich eine gute Nachricht.
Biohacking, alles Wichtige zum Buch über Gentechnik aus der Garage nochmal hier und jetzt zum Mitschreiben.
Biohacking, Gentechnik aus der Garage. Das Buch von Hanno Carisius, Richard Friebe und Sascha Karberg ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 19,90 Euro.
Nach zwei Büchern aus der Feder von Journalisten kommt nun eins, wo zwar ein Journalist mit von der Partie war, dessen Hauptautor aber ein Forscher ist. George Church heißt der Mann, ist Harvard-Professor, hat schon mehrere Firmen gegründet und er ist einer der Gurus der synthetischen Biologie, wenn man so will. Regenesis, neue Schöpfung, so heißt sein aktuelles Buch. Michael Lange, Sie haben es gelesen, wir wissen mehr drüber.
Ich habe es gelesen und zwar in Englisch, denn in Deutsch liegt es noch nicht vor. Ich hätte es aber noch ganz anders lesen können, wenn ich ein großes Institut hätte, denn dieses Buch ist das erste Buch der Welt, das tatsächlich als DNA vorliegt. Das heißt, dieses Buch wurde in die vier Buchstaben des Lebens übersetzt und verschlüsselt und kann mit einem entsprechend teuren Gerät sequenziert, also wieder entschlüsselt werden. Und das ist, finde ich, schon das Bemerkenswerteste an dem Buch, denn sonst ist für den Laien nicht so viel drin. Der Autor setzt schon einiges voraus und ich denke da an einen der beiden Autoren, nämlich George Church, ein sehr bekannter Wissenschaftler in der Szene. Er träumt von der Wiedererschaffung ausgestorbener Arten, vom Mammut, von dem wir eben schon gehört haben, aber auch vom Neandertaler und denkt, der Mensch hat nicht nur das Recht, neue Arten zu schaffen, er hat gewissermaßen die Pflicht. Und das hat er mir in einem Interview auch einmal so erklärt.
Many ecological and evolutionary studies point to the importance of diversity in survival of ecosystems.
Viele ökologische und evolutionsbiologische Studien zeigen uns, wie wichtig die biologische Vielfalt ist. Sie macht es möglich, dass Ökosysteme sich immer wieder anpassen können. Und wenn wir weiterhin biologische Arten auslöschen, dann sollten wir auch lernen, wie man ausgestorbene Arten zurückholt oder wie man neue Arten erschafft.
Recreating those species or constructing new ones.
Für mich als Wissenschaftsjournalist war das unglaublich spannend, um hier zu sehen, was die Forscher wollen. Und im Grunde genommen beschreiben die beiden Autoren eher das, was in ihren Köpfen herumspukt, seltener, was in den Labors wirklich vor sich geht. Und sie beschreiben zum Beispiel eine Spiegelbiologie, mit der man einen Menschen erschaffen könnte, der von Viren nicht mehr infizierbar ist, dem Krankheiten nichts mehr anhaben könnten. Das ist eine schöne Vision, aber ehrlich gesagt, trotz Biologiestudium habe ich nicht verstanden, wie es funktionieren soll. Und das gilt für einige Kapitel in diesem Buch. Es sind immer wieder leicht lesbare Passagen dazwischen. Ich nehme an, die stammen vom Wissenschaftsjournalisten, auch über den iGEM-Wettbewerb, diesen Studenten Wettbewerb, über den alle drei Bücher berichten. Auch da eine sehr schöne Passage über 10 Seiten hinweg und dann driftet es wieder ab. Also definitiv kein Buch für Einsteiger.
Das war auch mein Gefühl. Ich würde sagen, für biologische Laien wie mich ist das nicht geschrieben worden. Ich fand auch die Dramaturgie etwas wirr. Was mich aber noch mehr gestört hat, ist der doch recht naive Positivismus, der da eigentlich aus jeder Zeile irgendwie rausspricht. Also Bevölkerungsexplosion, Ernährungskrise, Energieversorgung, Klimawandel, alles halb so wild. Ein paar genetisch getunte Bakterien werden uns schon helfen, alles zu richten. Das ist überspitzt formuliert ja so ein bisschen die Botschaft von George Church. Und ich hatte beim Lesen ehrlich gesagt etwas Angst bekommen und mich gefragt, glaubt der das dann wirklich? Ja? Wenn ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass nicht alle Biologen so größenwahnsinnig sind, war mein Gefühl. Wie ging es Ihnen, Frau Röhrlich?
Ja, also George Church ist mit Sicherheit der beste Grund, selbst um Biohacker zu werden, um zu schauen, was in aller Welt der Mensch da treibt. Das Buch hat mich immer wieder verloren und ich habe auch gar keine Lust irgendwann mehr gehabt, es weiterzulesen, weil es eigentlich überhaupt nicht klar ist, warum er was wann erzählt und einem Laien keinen Aufbau bietet, der ihm einen Einstieg, der ein Mitlesen überhaupt ermöglicht. Und deshalb mochte ich es nicht.
Regenesis. Alle Infos zum Buch von George Church und Ed Ratches hier nochmal kurz zusammengefasst.
Regenesis. How synthetic biology will reinvent nature and ourselves. Das Buch von George Church und Ed Ratches ist bei Basic Books erschienen. Es hat 284 Seiten und kostet 20,95 Euro.
Drei aktuelle Sachbücher über die Chancen und Risiken der schönen neuen Biologie. Dass das Thema synthetische Biologie nicht nur spannend ist, sondern durchaus auch brisant und deshalb reichlich Stoff für Diskussionen bietet, ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Letztlich verfolgen ja die Autoren aller drei Bücher ein ähnliches Ziel. Sie wollen die Öffentlichkeit aufklären, was da auf die Menschheit an neuen Möglichkeiten zukommt und auch eine informierte Debatte eigentlich anstoßen, in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte. Was ist denn Ihr Eindruck? Wem ist es am besten gelungen, diese Debatte anzustoßen und wem vielleicht am schlechtesten?
Provokativ ist auf jeden Fall George Church. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und insofern stößt er natürlich eine Debatte an, weil man muss sich an ihm reiben. Ich glaube auch, dass er das sogar beabsichtigt hat. Also, dass er gar nicht sozusagen jedem was liefern will, sondern dass er wirklich provozieren will, dass er da Spaß dran hat. Die anderen Bücher sind aber viel besser, wenn es darum geht, in eine Szene einzuführen. Und diese Szene der synthetischen Biologie, die kommt ja aus der Gentechnik und schon mit der haben wir unsere Probleme. Und um da wirklich von innen Informationen zu liefern, nicht vorzuverurteilen, aber auch nicht naiv alles zu glauben, ich glaube, da bieten die anderen beiden Bücher den wesentlich besseren Einstieg und beide sind auf ihre Art sehr unterschiedlich und sehr gut gemacht. Also man muss wirklich beide lesen, um die Szene von beiden Seiten, von Seite der Superforscher und von Seite der Amateure kennenzulernen.
Ja, was ist Ihr Gefühl, Frau Röhrlich?
Herr Fritsche, der ist ein bisschen mehr aus der Distanz heraus in seinem Buch, während die drei Forscher dann, die drei, Hanno Carisius, Sascha Karberg und Richard Friebe, ja wirklich am Beispiel sind, selbst mitmachen. Beide Bücher sind wunderbar zu lesen. Ich habe auch beide gelesen und würde es auch empfehlen, beide zu lesen, weil man dann eigentlich die ganze Sicht erst auf das Thema bekommt und überhaupt sich überlegen kann, was passiert da, wo liegt die Faszination und was ist für mich dabei wichtig.
Der Erzählansatz des Autorentrios von Biohacking, der ist ja fast sowas wie Embedded Journalism. Ne? Also sie machen sich eigentlich zu eigen mit der Szene, knüpfen da Kontakte, übernachten dann auch bei Biohackern inkognito irgendwo in deutschen Städten. Hat dieses sich so dicht an die Szene ranwagen, birgt ja auch Gefahren, weil man die Distanz verlieren kann. Hat es dem Buch gut getan oder vielleicht sogar eher geschadet?
Ich würde sagen, es hat ihm erstmal gut getan, denn sie nehmen einen wirklich mit in diese Szene. Und dazu sind sie selbst Teil der Szene geworden. Das heißt, hier ist wirklich teilnehmende Beobachtung. Aber da gibt es natürlich Probleme. Sie lernen die Leute kennen. Wenn der Biohacker von nebenan auf meinem Sofa schläft und ein netter Kerl ist, dann sieht man darüber hinweg, dass er vielleicht ein paar gentechnisch veränderte Bakterien freisetzen will. Also man vertraut ihm auch mehr. Das ist natürlich eine Ebene, die Autoren da betreten haben. Man könnte sagen, eine schiefe Ebene. Ich finde es aber trotzdem akzeptabel oder sogar gut, weil sie es thematisieren. Sie überlegen sich, wie nah sind wir denen jetzt gekommen? Sind wir denen auf den Leim gegangen? Und diese Gedanken, die sie haben beim Kontakt mit der Szene, die formulieren sie auch.
Sie reflektieren das eigentlich ständig.
Und das finde ich sehr gut. Also das machen Bücher viel zu selten und dieses Buch macht das in hervorragender Weise.
Und genau das ist das deshalb der Grund, warum dieses Buch auch eine Diskussion anstoßen kann. Man wird mitgenommen, man wird nicht direkt verschreckt und sagt, um Gottes Willen, was passiert da, sondern sieht halt, es sind auch normale Leute, die das machen, die daran interessiert sind. Und deshalb ist dieses Buch in seiner Art sehr, sehr wichtig. Die machen sich nicht gemein, sie sind halt mit dabei, aber sie sind Journalisten genug, um immer wieder den Schritt zurückzugehen.
Die Wissenschaft nicht den Wissenschaftlern überlassen, das ist eine ganz wichtige Botschaft und wer die teilt, der wird da viele interessante Ansatzpunkte finden.
Aber ist das nicht ein bisschen Wunschdenken? Also in allen Büchern taucht das ja auf, diese Citizen Science, diese Graswurzelforscherbewegung. Ist das denn realistisch, dass hunderte engagierter Bürger abends die Pipetten schwingen, um sich kundig zu machen, wie man Gene zerschneiden kann und neu zusammensetzen und dann kompetent darüber mitzureden, wohin die Entwicklung gehen soll?
Vielleicht nicht unbedingt die Pipetten schwingen. Es werden dort sehr viele andere Beispiele auch gezeigt. Es ist einfach ein neuer Trend da, den es im 19. Jahrhundert ja schon mal gab. Früher sind diese Citizen-Wissenschaftler sehr viel wichtiger gewesen als heute. Und die Bürgerforscher werden jetzt einfach wiederkommen. Sie werden ihren Platz erobern und sie werden auch wieder anerkannt werden. Und das ist etwas, was diese beiden Bücher auch leisten. Man bekommt Ideen, wo man überall mitmachen kann. Auch das finde ich sehr wichtig.
Aber Gentechnik, muss man noch mal ganz klar sagen, ist für die meisten Amateurwissenschaftler nichts. Das wird wohl auch so bleiben. Ich sehe es eher im Bereich des Chemiebaukastens. Es gibt einige Engagierte, die da wirklich auch darüber in den Beruf reinkommen. Es gibt auch Ex-Biologen, die nachher was anderes machen und wieder ein bisschen basteln wollen. Aber es ist natürlich trotzdem eine sehr informierte Szene. Es wird nie so sein, dass tausende Menschen in Biolabors privat arbeiten in der Garage. Es wird in Deutschland ein paar hundert geben, aber ich finde es wichtig, dass es sie gibt und dass sie öffentlich arbeiten, dass sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Und was jeder machen kann, auch bei der Biotechnologie, ist mit diskutieren, mit diesen Leuten sprechen. Diese Leute sollten nicht in ihren Garagen bleiben, die sollten rausgehen und mit den anderen Bürgern reden und sagen, hier, das macht die Wissenschaft, findet ihr das gut oder schlecht? Und sozusagen eine informierte Diskussion zuzulassen. Und die fehlt auch bei uns in Deutschland. Und da ist gerade dieses Buch ein wunderbarer Einstieg.
Da sind beide Bücher eigentlich ein guter Einstieg.
Ja. Und es zeigt auch, dass die Demokratisierung der Wissenschaft im Moment ansteht, auf breiterer Front, also wirklich nicht nur da, das zeigen die vielen Beispiele, es geschieht etwas, die Leute beginnen sich einzumischen und die Wissenschaftler nicht mehr im Elfenbeinturm zu lassen.
Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Wir halten fest, die neue Schöpfung und Biohacking sind beides definitiv zwei sehr lesenswerte Bücher, die eine Debatte anstoßen können. Welches man liest, ist letztlich wahrscheinlich Geschmackssache. Vielleicht lesen Sie am besten beide, dann können Sie definitiv mitreden. Wir ziehen hier wie immer einen Strich und nehmen uns, wie üblich, noch ein paar Minuten Zeit, Ihnen andere Bücher vorzustellen, die uns aufgefallen sind. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze.
Durchgeblättert.
Der promovierte Physiker und Astronom Florian Freistetter, der hat sich als Wissenschaftsblogger einen Namen gemacht. Nach zwei Büchern im Selbstverlag konnte er jetzt Hanse für sein neues Werk begeistern, das ich hier dabei habe. Der Komet im Cocktailglas heißt und es beschreibt, wie Astronomie unseren Alltag bestimmt. Passionierte Sterngucker, muss man gleich sagen, werden in diesem Buch nichts lesen, was sie nicht sowieso schon wussten. Aber für wissenschaftliche Laien ist es durchaus empfehlenswert. Das Buch enthält nämlich jede Menge Wissenswertes über das Universum, das Leben und den ganzen Rest. Sachen, die man bei der nächsten Cocktailparty wunderbar verwenden kann, um irgendjemanden zu beeindrucken. Florian Freistetter nimmt den Leser mit auf so einen Rundgang durch eine fiktive Stadt. Dabei stolpert er an jeder Straßenecke dann über irgendwelche alltäglichen Phänomene, die er dann als Anlass nimmt für durchaus unterhaltsame Exkurse in die Welt der Astronomie. Also eine Schüssel Eintopf wird dann zum Beispiel zum Entree für das Fusionsfeuer der Sonne oder eine nächtliche Taxifahrt zum Tor für Albert Einsteins Relativitätstheorie. Florian Freistetter schreibt sachlich fundiert, fast schon ein bisschen atemlos, eigentlich genauso, wie man es von einem Wissenschaftsblogger erwarten würde. Der Komet im Cocktailglas, wie Astronomie unseren Alltag bestimmt. Das Buch von Florian Freischütter ist bei Hanse erschienen, 221 Seiten, 16,90 Euro. Frau Hörlich, was ist Ihnen noch untergekommen?
Ja, ein Comic, ein Schwarz-Weiß-Comic der besonderen Art. Die große Transformation, Klima, Gedankenstrich, kriegen wir die Kurve von Alexandra Hamann, Claudia C.A. Schmidt und Reinhold Lenkfelder. Es geht darum, dass in diesem Comic ein an sich sehr, sehr trockener wissenschaftlicher Bericht verarbeitet worden ist. Und zwar der Bericht, den die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der deutschen Bundesregierung globale Umweltveränderungen 2011 herausgegeben haben. Und darin geht es darum, wie die Welt in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten der Überbevölkerung, in Zeiten des Anthropozäns, also dass der Mensch mehr und mehr die Herrschaft über die Ökosysteme übernimmt, wie die Welt trotzdem noch so umgestaltet werden kann, dass wir alle gut weiterleben können. Es sind 9 gezeichnete Interviews, in denen Natur-, Politik-, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen erzählen, was sie zum Thema Klimawandel beizutragen haben, was sie darüber wissen, wie der Weg in eine CO2-freie Wirtschaft aussehen könnten, welche Folgen ein ungebremster Klimawandel für die Weltwirtschaft hätten. Es sind 140 Seiten, es wird alles sehr locker erzählt, es ist leicht lesbar, trotzdem voller Fakten, legt zum Nachdenken an. Noch einmal der Titel: Alexandra Hamann, Claudia C.A. Schmidt, Reinhold Lenkfelder, Die große Transformation, Klima, kriegen wir die Kurve, Verlag Jacobi und Stuart, 144 Seiten für 14,95 Euro.
Herr Lange, die Nummer 3 im Bunde sind Sie. Eine Minute haben wir noch.
Drachen, Doppelgänger und Dämonen heißt das Buch, das ich vorstellen möchte. Es stammt vom Altmeister Oliver Sacks. Der hat schon einige Bestseller geschrieben. Ich glaube, auch dieses ist einer. Es geht darum, dass wir Dinge sehen, die es nicht gibt, Berührungen spüren, obwohl uns niemand berührt, oder etwas riechen, obwohl die Gerüche längst verflogen sind, Halluzinationen, einmal solche, die durch Krankheiten entstehen, aber es gibt auch welche, die durch Drogen entstehen oder auch einfach durch Emotionen, insbesondere durch emotionale Ekstase. Und diese Halluzinationen sind sehr spannend und haben auch etwas Rätselhaftes, etwas Geheimnisvolles. Und in diese Welt entführt uns Oliver Sacks, und er macht das auf die von ihm bekannte Art. Er stellt Menschen vor und er macht diese Halluzinationen quasi nacherlebbar, ohne Zeichnungen, ohne Bilder. Also wirklich wieder mal ein genialer Medizinerzähler. Drachendoppelgänger und Dämonen über Menschen mit Halluzinationen. Oliver Sacks, Übersetzung von Heiner Kober, erschienen bei Rowohlt, 352 Seiten für 22,95 Euro.
Vielen Dank, Michael Lange. Mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese für heute auch schon wieder zu Ende. Alle wichtigen Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.dradio.de/wissenschaft. Bleibt mir nur noch meinen beiden Kollegen Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Bücherlesen und Mitdiskutieren an dieser Stelle zu danken. Und Matthias Sommer ganz herzlich für die Regie dieser Sendung. Die nächste Auslese gibt es am 7. Juli 2013. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Sternzeit. 17. März. Mond, Planet, Stern. Heute Abend bilden unser Mond, Jupiter und Aldebaran im Stier ein markantes Dreieck am Südwesthimmel. Der strahlend helle Jupiter steht ein Stück links oberhalb des Mondes, der etwas schwächere Aldebaran befindet sich auf gleicher Höhe wie der Mond. Die drei Himmelskörper sind vollkommen unterschiedlich. Der leuchtschwächste, Aldebaran, ist ein riesiger Stern, also eine Kugel aus heißem Gas, die im Innern leichtere Elemente zu schwereren verschmilzt und so Energie gewinnt. Aldebaran leuchtet selbst wie unsere Sonne. Zwar ist er 65 Lichtjahre von uns entfernt, das entspricht gut 600 Billionen Kilometern, dennoch gehört er zu den hellsten Objekten am Himmel. Jupiter an der Spitze des Dreiecks ist ein Planet, ein Bruder der Erde. Planeten umkreisen einen Stern. Erde, Jupiter, Venus und Co. laufen um die Sonne herum. Diese Planeten sind kalte Kugeln aus Gas oder Gestein. Sie leuchten nicht selbst, wir sehen sie nur, weil die Sonne sie anstrahlt. Jupiter ist sehr groß und in eine dicke Wolkenschicht gehüllt. Daher ist er auch aus gut 700 Millionen Kilometern Entfernung noch so auffällig. Der hellste im Dreieck ist tatsächlich der kleinste, unser Mond. Monde laufen nicht direkt um einen Stern herum, sie sind der Anhang eines Planeten. Der Mond kreist um die Erde und mit ihr zusammen um die Sonne. Auch ihn sehen wir nur, weil seine staubige Oberfläche das Sonnenlicht reflektiert. Achten Sie auf das vielseitige Dreieck am Abend. Es versammelt einen Stern, einen Planeten und einen Mond.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Zucker ist mehr als ein weißer Kristall.
Zucker sehe ich überall.
Keine Panik, das sieht so aus.
Die Bäume, die Pflanzen, die Blumen, alles aus Zucker.
Irgendwann in irgendeinem Schritt so eine schwarze Pampe da.
Das ist ein Zuckersynthesizer.
Ich denke, diese Revolution ist momentan im vollen Gange.
Man entfernt diesen Zucker und dann pappt die ganze Zellwand noch stärker zusammen.
Die süße Revolution. Kluge Zucker erobern Medizin und Biotechnologie. In Wissenschaft im Brennpunkt. Am nächsten Sonntag um 16.30 Uhr.
Deutschlandfunk.